ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein Jahr herrschte Schweigen zwischen den Verteidigungsministern der USA und Russlands. Jetzt haben beide erstmals wieder direkt miteinander über die Ukraine gesprochen, per Telefon. Im Nahen Osten wachsen die Spannungen. Kanada ruft deshalb seine Landsleute zur Ausreise aus dem Libanon auf. Und das israelische Militär meldet die Tötung eines führenden Mitglieds der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Das sind einige unserer Themen. Heute am Mittwoch, dem 26. Juni um 8 Uhr. Ein Jahr lang dauerte die Funkstille zwischen den Verteidigungsministern der USA und Russlands. Nach Drohungen aus Moskau hat US-Verteidigungsminister Austin jetzt zum Telefonhörer gegriffen und seinen russischen Kollegen angerufen. Worum ging es? Dazu gab es von beiden Seiten sehr unterschiedliche Berichte. Dem Pentagon zufolge hat Austin betont, dass es angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wichtig sei, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Moskau teilte mit, dass der russische Verteidigungsminister Belousov die USA vor den Gefahren weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt habe. Konkrete Angaben zu den Folgen für Washington machte Moskau nicht. Anfang der Woche hatte der Kreml die US-Botschafterin einbestellt und mit Konsequenzen gedroht, nachdem russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff mit einer US-Rakete auf der Halbinsel Krim 4 Menschen getötet worden waren. Unterdessen haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 90, das gaben beide Länder übereinstimmend an. Russischen Angaben zufolge fand der Gefangenenaustausch unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate statt. Inmitten des Krieges gibt es für die Ukraine einen Lichtblick, und zwar den Startschuss für die EU-Beitrittsverhandlungen. Der ist ja jetzt offiziell gefallen. Zwar ist noch offen, ob und wann Kiew tatsächlich der Europäischen Union beitreten kann, trotzdem war gestern immer wieder von einem historischen Moment die Rede. Warum ein EU-Beitritt für die Ukraine so wichtig ist, erklärt Rebecca Barth.
Für mich bedeutet die EU eine bessere Perspektive für meine Kinder und Enkelkinder. Mehr Sicherheit für uns alle. Wir haben ja leider nicht so viel Glück mit unserem Nachbarn. Es ist sehr wichtig für uns, zu den zivilisierten Ländern dieser Welt zu gehören, wo Menschen leben, die wissen, wie man Probleme nicht mit Waffen löst, sondern mit Worten, die ihr Volk nicht unterdrücken, sondern im Gegenteil alles unternehmen für die Menschen. Olha Chomenko steht vor der Apotheke, in der sie arbeitet, und macht eine Zigarettenpause. Denkt die 50-Jährige an die Europäische Union, dann denkt sie vor allem an die Zukunft, an ein besseres Leben in ihrer Heimat Ukraine. Wie ihr geht es vielen Menschen hier. Auch der 28-jährige Dmitri Veseli zählt eine ganze Reihe von Gründen für die EU auf. Der wichtigste ist, die Stabilität und Sicherheit in unserem Land zu erhöhen, vor allem zu Kriegszeiten. Und außerdem der wirtschaftliche Vorteil, Zugang zum europäischen Markt, die Möglichkeit, unser Land nach europäischen Standards zu modernisieren, die Rechtsstaatlichkeit zu stärken, die Korruption zu bekämpfen und die Lebensqualität für alle zu verbessern. Die Menschen in der Ukraine hoffen auf Reformen und vor allem auf einen erfolgreichen Kampf gegen die Korruption. Der Beginn von Beitrittsverhandlungen ist für viele aber auch ein kleiner Sieg im großen Krieg mit Nachbar Russland, ein Zeichen für Selbstbestimmung und Widerstand gegen russische Kontrollfantasien. Der Krieg, der Kern der russischen Aggression, ist, die Ukraine daran zu hindern, sie selbst zu sein, eine Demokratie zu werden, Reformen voranzutreiben und Mitglied in der EU und der NATO zu werden. Das sagt Olha Stefanishina, ukrainische Ministerin für europäische Integration, im Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press. Stefanishina leitet als Chefunterhändlerin die Eröffnung der Verhandlungen für die Ukraine. In Kiew wird das Jahr 2030 als möglicher Zeithorizont für einen Beitritt diskutiert. Eine Sonderbehandlung aber wolle man nicht, betont Stefanie Schinner. Without skipping any, you know, element of the process. Wir sind in der Lage, sehr schnell zu liefern, ohne irgendein Element des Prozesses auszulassen, ohne von der EU irgendwelche Rabatte zu verlangen. Wir müssen unsere Verpflichtungen für einen Beitritt so genau wie möglich identifizieren. Und dann werden wir unsere Hausaufgaben machen. And then we will do
our homework. Wir blicken in den Nahen Osten. Die israelische Armee kämpft derzeit ja nicht nur im Gazastreifen gegen die Hamas, sondern auch im Grenzgebiet zum Libanon gegen die Schiitenmiliz Hisbollah. Weil die Gefechte dort immer mehr zunehmen, hat nun Kanada seine Landsleute aufgerufen, Libanon zu verlassen. Zur Begründung hieß es, die Sicherheitslage in dem arabischen Land werde immer instabiler und unberechenbarer und könnte sich ohne Vorwarnung weiter verschlechtern. Es sei an der Zeit abzureisen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar seien. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Gazastreifen ein führendes Mitglied der Terrororganisation Islamischer Dschihad getötet. Demnach hat der Mann unter anderem das Raketenarsenal des IS entwickelt. Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel im Grenzgebiet zum Gazastreifen ein Massaker verübt. Dabei töteten sie mehr als 1200 Menschen und verschleppten mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Und, wir erinnern uns, die Terroristen hatten ja auch das Nova-Festival überfallen, eine Open-Air-Techno-Party in der Negev-Wüste. Die Angreifer töteten dort mehrere hundert Menschen. Das Gelände ist für viele Israelis inzwischen zu einer Art Pilgerort geworden, wie Bettina Meyer berichtet.
Artilleriefeuer der israelischen Armee gehört auf dem Gelände des Nova-Festivals bei Re'im zu den Geräuschen, an die man sich nicht gewöhnen kann. Michal Ohana zuckt immer wieder zusammen. Die 27-Jährige hat den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober überlebt. Seitdem kommt sie immer wieder an den Ort an der Grenze zum Gazastreifen zurück, an dem sie fast gestorben wäre. Ich habe mich 7 Stunden unter einem leeren Panzer versteckt. Um 10 Uhr morgens haben sie mir ins Bein geschossen. Überall waren Terroristen. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mom, ich bin angeschossen, niemand kommt, ich liebe dich, ich werde sterben. I love you, I'm gonna die. Tränen laufen Michal übers Gesicht. Es fällt ihr schwer zu sprechen. Dennoch ist es der jungen Frau wichtig, hier zu sein, im Eukalyptushain, wo viele ihrer Freunde starben. 2 von ihnen seien entführt worden. Bis sie zurück sind, möchte sie ihre Geschichte immer wieder erzählen. Es gebe ihr Kraft. 8 Monate sind vergangen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben am 7. Oktober anhielt. Ich habe Albträume, Panikattacken und Schuldgefühle, überlebt zu haben. Wenn die Bäume hier sprechen könnten, würde es niemanden auf der Welt geben, der das, was hier geschehen ist, leugnen würde. Die Terroristen hätten an ihnen Menschen gefesselt, vergewaltigt und getötet, sagt sie. Sie selbst ist schließlich vom Militär gerettet worden. Hunderte Bilder lächelnder Frauen und Männer erinnern da an die Ermordeten und Entführten, wo einst die Bühne stand. Menschen mit Sonnenhüten, auch Soldaten bleiben stehen, manche weinen. Der Hain bei Re'im ist zum Pilgerort geworden. Jody und Elizabeth waren am 7. Oktober nicht in Israel. Die Amerikanerinnen sind zu Besuch bei ihrer Nichte in Ashkelon. I have chills. Yeah. Well, in America it is horrible. Mir läuft es kalt den Rücken herunter. In den USA ist es richtig schlimm. Ich wurde als Jüdin bespuckt. Ich erlebe viel mehr Antisemitismus. Deshalb gebe ich meine Erfahrung von hier weiter, um jedem zu sagen, ich habe es gesehen, es ist passiert. Sie können mir zuhören oder nicht, aber ich werde es erzählen. Sagt Jody Mendelson. Die Frauen setzen sich auf eine Bank, eine von vielen, die hier aufgestellt wurden. Daneben Altare mit Bildern, Kerzen. Das hier ist kein Friedhof, sondern ein Erinnerungsort, sagt Amir Khodorov.
Nobody tell the story what happened here.
Niemand erzählt die Geschichte der Menschen, die hier gestorben sind. Ich wollte verstehen, was hier passiert ist.
I wanted to understand what happened here.
Seit Monaten sammelt der Künstler und Fotograf Details über die Getöteten von Rein. Gerade ist er dabei, ein Panel mit Bildern getöteter Polizisten im Boden zu verankern.
And I met all those families.
Ich habe alle ihre Familien getroffen, ihre Kinder. Ich war Kampfpilot und dachte, ich weiß, wie man einer Mutter sagt, dass ihr Sohn gefallen ist. Als ich die Familien traf, merkte ich, dass es für sie keinen Kontext gibt, wie man ihnen erklären kann, was hier passiert ist.
There is no context. What to explain?
Auch Amir Khodorov kommt immer wieder zurück nach Reim. Sein Anliegen, mehr Tafeln aufstellen. Bald soll jeder Besucher, der herkommt, verstehen, was hier am 7. Oktober geschehen ist.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.